Auch ich freue mich ganz besonders, wieder hier sein zu dürfen heute Morgen und auch euch kennenzulernen ein bisschen. Ich habe genügend deutsche Sprachkenntnisse, dass ich weiß, wenn ich sage, ich heiße Roger, was das bedeutet. Das bedeutet bitte per Du. Es ist mir viel, viel leichter, wenn man mich duzt und ich bin die ganzen Jahre viel, viel eher und lieber mit dieser Form umgegangen, wenn du nicht willst. Ist ja klar. Also kannst ruhig sagen, du kannst sie zu mir sagen. Also das ist auch kein Problem. Aber ich biete es an, gerne. Ich denke in Bildern. Ein Wortbild. Ich sitze im Hotelfoyer mit meinem noch 32-jährigen ledigen Sohn und mit meiner 22-jährigen ledigen Tochter, beide ohne Freundschaft. Und wir beten natürlich Sturm für sie, dass der Herr sie führt, dahin, wo er sie haben will. In den heiligen Ehehafen, kann man das sagen? Zu seiner Zeit. Ich spreche mit Lamar und Lene über die Liebe Gottes in Christus für die Gemeinde. Und über die Liebe der Gemeinde für Christus, diese erwiderte Liebe. Lamar stellt mir eine Frage. Papa, wie sieht diese Liebe aus in der Praxis? Gerade in dem Moment kommst du als verheirateter Mann mit deiner Frau durch die Tür. Ich kenne dich gut. Und ich weise auf dich. Wir sitzen ganz in der anderen Ecke. Ihr seht uns nicht. Und ich weise auf dich und ich sage, Lamar, siehst du den Ehemann dort mit seiner Frau? Ja. Beschatte ihn die nächsten 6 Monate, Tag und Nacht. Und beobachte, wie er mit ihr spricht, wie er über sie spricht, wie er mit ihr betet, wie er freundlich mit ihr umgeht, wie er ihr vergibt. Schau das an, Tag und Nacht. 6 Monate lang, und du wirst sehen, wie Christus die Gemeinde liebt. Ich frage dann, nachdem ich das Bild in der vorehelichen Beratung gemalt habe, ob es ihm ein bisschen anders wird im Überlegen, dass er eigentlich so beschattet werden würde von meinem Sohn. Und die meisten Männer sagen, ja, das ist eine Riesenaufgabe. Nun, vor wenigen Jahren kam unsere Tochter weg von der Wohnung ins Studentenwohnheim. Wir wohnen gleich neben dem Schulgelände, aber sie zog in das Studentenwohnheim. Und als sie wegzog ins Studentenwohnheim, haben wir 35 Jahre der direkten Kindererziehung beendet. Denn ihr ältester Bruder war 35. 35 Jahre lang hatten wir Beobachter, Tag und Nacht, bei uns in der Wohnung, die mich bei meinem Umgang mit Nancy beobachtet haben, wie ich sie liebe, um ein Abbild zu bekommen von dem, wie Christus die Gemeinde liebt, meine Vorstellung zu haben. Darf ich bitten, dass wir unsere Bibeln aufschlagen, Epheser 5, ich erwähnte gestern Abend, dass wir dahin kommen würden. Das Thema von dieser Stunde ist die Liebe vom Bräutigam für seine Braut, die Liebe Christi für seine Braut, für die Gemeinde. Epheser 5. Ich möchte Vers 25 und weiter lesen. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie. Das ist das Schlüsselwort in diesem Text, gleich wie. In gleicher Weise wie, identisch wie auch Christus der Gemeinde, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses große Geheimnis, sagt Paulus, spricht von Christus Gemeinde. Wir das Abbild in der ehelichen Beziehung. Vor an der Bibelstunde, während unserer Sprachausbildung in Radolfzell am Bodensee, 1969, ich denke, es war Herbst, Bibelstunde, Mittwochabend. Und auf diesen Text kam man zu sprechen. Meine Sprachkenntnisse waren nicht allzu sonderlich gut zu der Zeit. Und ich habe geschwiegen, aber hörte eine Meldung von einem Mann, der vor mir saß, Mann von der Gemeinde, und als dieser Text vorgelesen wurde, Männer haben ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, hat er schlichtweg gesagt, das ist unmöglich. Das können wir nicht ausführen. Also kein Mann kann seine Frau so lieben. Also ganz einfach barsch und plumps und fix und fertig gesagt, das ist unmöglich. Ich sitze da und denke, eben nicht. Denn Gott gibt keine Anweisung in der Bibel, die unmöglich ist auszuführen in der Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn ich im Gespräch bin mit jungen Paaren und dann mein Wortbild darstelle und er sagt, dazu bin ich unkompetent, gerade da will Gott uns haben, dass wir endlich mal unsere menschliche Unkompetenz sehen und da greifen wir auf Gottes Kraft und Gottes Kompetenz. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen, damit wir sie ausstrahlen und anderen geben. Und deswegen sehe ich in diesem Text eine durchaus auszuführende Anweisung von Gott für uns in den Ehen. Wir wollen anhand von einigen Bibeltexten in den nächsten Minuten Eigenschaften von der Liebe Christi für seine Braut sehen, um zu sehen, wie wir Männer unsere Frauen lieben sollen. 8 Eigenschaften. Erstens, in diesem Text ist diese Liebe selbstlos, gebend, eine selbstlos gebende Liebe. Liebt eure Frauen gleich, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Er brauchte das nicht zu tun. Er hat sich entschlossen, eben wie wir gehört haben, so wunderbar in der Einleitung, um sie zu werben, um sie zu gewinnen, gab er seiner Braut sein ganzes Leben. Er gab sich auf, er verleugnete sich selbst und starb für diese Braut. Eine sich selbst aufopfernde, ganze selbstlose Liebe von Jesus Christus bewies seiner Braut, wie sehr er sie liebte und auch liebt. Übrigens, was auch Wilfried so weise und gut formuliert hat vorhin, dass es nicht aufhört nach der Eheschließung, nach der Hochzeit, sondern anhaltend zu sein hat in unserer Ehe, dass wir diese selbstlos gebende Liebe immer wieder an den Tag zu legen haben, sodass die Frau es spürt und merkt, ist wichtig, dass man nicht aufhört, um ihr Herz zu werben. Zweitens, diese Liebe ist, Vers 27, eine reinigende Liebe, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Der Mann muss diesen Wunsch haben, seine Frau so zu erheben, dass sie geachtet wird, wie Christus seine Braut erhebt, sie reinigt und wunderschön darstellt. Wunderschön darstellt. Das sind wohlwollende Gedanken, die der himmlische Ehemann für seine irdische Braut hat, die Gemeinde. Und das bedeutet, wenn wir ähnlich die Liebe Jesu in uns haben für unsere Frauen, wollen wir das Allerbeste für sie. Wir wollen sie nie zur Schnecke machen, sondern wir wollen immer tragend, erhebend. Es ist eine würdigende Liebe, eine reinigende Liebe. Drittens, diese Liebe ist versorgend. Nun, ich meine, Paulus hat wahrscheinlich geahnt, wie schwierig das sein könnte, wie jener Mann in jener Bibelstunde während unseres Sprachjahres gesagt hat. Wie schwierig das ist für uns Männer, uns das vorzustellen, dass wir Christus zu lieben, die Frau zu lieben haben, wie, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und es ist also Paulus noch dazu ein Parallelgedanken weitergibt. Also wem das zu hoch zu sein scheint, stellt euch das so vor, sagt er zum Zweiten. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Kühlschrank, gehe ich zum Brotkasten und ich versorge mich mit Speise. Wenn meine Frau Hunger hat, will ich ihr das bringen. Ich sage nicht in dem Moment, holst du gefällig selber, sondern wie kann ich dir helfen, das dir bringen? Wenn ich sie liebe mit der gleichen Liebe, die ich habe, dass wenn ich Hunger habe oder mich geschnitten habe und ein Pflaster suche, wenn sie sich geschnitten hat, hole ich ein Pflaster für sie. Denn er sagt hier in diesem Text, denn niemand hat hier sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr Gemeinde. Das heißt, die Versorgung der Bedürfnisse der Frau nähren. Diese Liebe ist eine versorgende Liebe, die nicht vernachlässigt an der Versorgung der Bedürfnisse der Frau, auch die physischen Bedürfnisse, sowie auch andere Bedürfnisse, die sie hat. Diese Liebe ist auch in dem gleichen Zusammenhang eine pflegende. Das Wort, er nährt und pflegt seinen Leib. Das Wort pflegen in diesem Text hier ist brütend, zarte Fürsorge, einfühlsame Fürsorge, wenn ich das so übersetzen kann. Ähnlich wie die Aussage in 1. Petrus 3, Vers 7, wo Petrus sagte, wir sollen mit Rücksicht, mit einfühlsamer Rücksicht auf die Frau mit ihr zusammenleben. Das heißt, einfühlsam, brütend, zarte Fürsorge ist etwas anders, als ich hörte in einem Gespräch von ihr, wo sie ein Ehebuch las und er barsch gesagt hat, hoffentlich lernst du endlich was. So unfreundlich, herunterputzend. Sie litt daran und sagte mir in dem Gespräch, ich wünschte, er würde mir zeigen, ich bedeute ihm was. Ich leide daran, dass er, als wir dann in die Flitterwochen fuhren, er vor der Glotze saß, vor dem Fernseher und überhaupt nicht mit ihr redete. Er hatte keine Rücksicht auf ihre persönlichen Bedürfnisse. Nummer 5, also gebend, zweitens reinigend, drittens versorgend, also ernährt und pflegt seinen Leib und auch ihren und ihr Leben. Viertens pflegend, das heißt zarte Fürsorge. Nummer 5, diese Liebe ist unverdient. Unverdient. Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3, da haben wir eine Aussage über Jesu Liebe für seine Braut, die Verse 4 und 5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, seine Braut, Paulus spricht hier, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Es ist eine ähnliche Aussage wie Römer 5, Vers 8. Gott aber bewies seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hier eine Beobachtung von einer Merkwürdigkeit von uns Kindern Gottes. Wahrscheinlich haben die meisten von uns mindestens einmal gesagt, ich kann das nicht begreifen, dass Gott mich liebt. Ich sage das immer und immer wieder, muss ich ehrlich zugeben. Immer wieder staune ich über seine Liebe, die zu mir ist, ohne dass ich das je verdiene. Aber merkwürdig ist es, viele, viele bekennende Christen leben so, als ob sie diese Liebe auf sich herabziehen müssten durch ihre Leistung. Hoffentlich bin ich gut genug. Hoffentlich habe ich mein Gebet recht genug gesprochen. Hoffentlich ist mein Leben heilig genug, dass ich endlich mal die Liebe Gottes verdiene. Denn sie sind eventuell in ihrer Erziehung aufgewachsen mit einer bedingten Form der Liebe. Wenn du ein Einzel bekommst, bekommst du endlich mal Anerkennung. Und die Anerkennung ist endlich heute, warum nicht früher? Anstatt preis den Herrn, ein Einzel. Nun, diese bedingte Form der Liebesäußerung, die viele erlebt haben, trägt sich über in die Gemeinde Jesu. Und viele Leute können das sich überhaupt nicht vorstellen, geliebt zu werden. Und auch in der Ehe schlägt sich das auch nieder. Diese Tage war ich in Brake und ein Gastdozent, Pastor David Anderson aus Houston, Texas, war da und wir saßen am Tisch und er hat eine Aussage gemacht, die mich umgehauen hat. Also eine treffende Aussage. Er sagte, ich merke an den Leuten, ob sie gesetzlich sind oder nicht, ob sie denken, sie müssten Gottes Liebe verdienen. Da dachte ich, wow. Denn viele Leute, mit denen ich zu tun habe, denken überhaupt nicht, dass es möglich wäre, von Gott geliebt zu sein. Sie sind so schlecht. Und wisst ihr was? Gott hat keinem von uns seine Liebe gezeigt, weil wir würdig sind, geliebt zu werden. Seine Liebe ist immer und war immer und wird immer sein, trotz unserer Unliebsamkeit, trotz unserer Sünden. Nie wegen unserer Heiligung und wegen unseres guten Lebens. Ich preise den Herrn für alle, die ein heiliges Leben führen, aber das erwirbt die Liebe Gottes niemals auf unser Leben. Wir können danken für die Liebe, aber wir können die Liebe Gottes nie erwerben, denn er entschied sich, weil er erbarmungsvoll ist, uns zu lieben. Nun, in der Ehe, wenn der Ehemann seiner Frau diese Liebe zeigt, er zeigt es ihr, ob sie es verdient oder nicht. Häufig in den Gesprächen stelle ich fest, wir wollen in der Ehe bedingt die Liebe äußern. Ja, also ich halte ihr schon die Tür, wenn sie mir freundlich ist. Ich wasche ihr schon das Geschirr, wenn sie mir dies tut. Und es ist Liebe auf Zahlung. Wisst ihr, was das ist? Prostitution. Wenn ich das so krass sagen darf, wir lasen es ja gestern Abend in dem Text in Hesekiel über die Bezahlung für die Äußerung der Liebe. Liebe wird gegeben, ob Rückmeldung kommt oder nicht. Gottes Liebe ist Einwegliebe. Und die Liebe eines Ehemannes für seine Frau hat Einwegliebe zu sein. Ob sie fähig ist, zu erwidern oder nicht, ob sie bereit ist, das zu erwidern oder nicht, hat der Ehemann sie zu lieben, genauso wie Christus seiner Gemeinde seine Liebe zeigt, obwohl die Gemeinde oft nicht einmal erwidert. Geben wir zu, seien wir mal ehrlich, dass wir oft nicht diese großartige Liebe erwidern, wie er würdig ist, unsere Liebe als Antwort zu bekommen. Wenn wir ehrlich sind, wir sind allzumal unvollkommen an der Erwiderung dieser großartigen Liebe für uns. Und in der Ehe, wenn der Ehemann dann es zu einer Bedingung macht, sie muss das und das tun, dann mache ich das und das, dann hat die Ehe eigentlich die Form von Prostitution angenommen. bedingte Liebe, ich gebe, du zahlst, ich zahle, du zahlst, ich zahle. Völlig absurd und verkehrt. Eine Verbiegung von dem, was Gott an Liebe geäußert hat für seine Braut. Gebend, reinigend, versorgend, pflegend, unverdient. Nummer 6. Diese Liebe ist treu. Römer 8, die Verse 38 und 39. Das ist ein Juwel in der Bibel. Diese Bibelstelle, es ist ein Edelstein in jeder Hinsicht. Und ich denke, viele von uns haben das hoffentlich im Laufe unseres christlichen Lebens lieb gewonnen. Ein Lied daraus, ich würde es fast singen wollen, denn ich bin gewiss, also eine meiner Lieblingsdeutschen Lieder, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eine treue Liebe, eine Liebe, die hält und hält und hält, eine Liebe, die sagt, egal, ich halte mein Versprechen, ich halte. Meine Frau und ich an unserem 35. Hochzeitstag haben einen Ausflug gemacht und wir wurden eingeladen zu Freunden in einer Stadt etwa 50 Kilometer entfernt. Und während des Tages dachten wir, wir machen einen Ausflug. Und ausnahmsweise nahmen wir unsere Tochter mit. Sie war in Lakeland Christian Academy, ein Christian High School. Und auf der Fahrt sprachen wir darüber, wie viele Eltern von ihren Klassenkameradinnen geschieden waren. Christliche Eltern, die geschieden waren. Und die Liste ging durch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich weiß es nicht mehr genau, aber mehr als eine Handvoll. Und ich sitze am Lenkrad und höre und auf einmal kommt aus meinem Mund, Schatz, darüber brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen, deine Eltern lassen sich nicht scheiden. Und nachdem dieser Spruch aus meinem Mund kam, habe ich im Stillen meines Herzens gedacht, Hals rutsche, da hast du große Sprüche geklopft. Und dann überlegte ich noch einmal und sagte, nee, das ist genau das, was ich am Hochzeitstag ihr sagte. Ich bleibe dir treu, bis der Tod uns scheidet. Punkt aus. Die Liebe ist eine Entscheidung unter anderem. Die meisten Menschen sehen Liebe in erster Linie als ein Gefühl. Aber eine gute, hilfreiche Definition der Liebe ist es, Wohltaten für andere getan, für ihr Wohl, ob sie es verdienen oder nicht. Gute Taten getan zum Wohl des anderen, ob er es verdient oder nicht. Und dabei brauche ich keine warmen Gefühle ums Herz zu haben, um Wohltaten an den Tag zu legen zum Wohl des anderen. Ich bin froh, in den Staaten wenigstens ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was in Deutschland läuft, und erhalte drüben Idea Spektrum. Und ich lese es hauptsächlich für die Information, was läuft in der Gemeindewelt, und versuche ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Vor ein paar Jahren sah ich ein Buch präsentiert, und ich dachte, wow! Das muss bedeuten, dass es auf Englisch gibt. Denn es war von Robertson McQuilkin und der englische Titel heißt A Promise Kept, eine Verheißung gehalten oder eine gehaltene Verheißung. Ich erhielt von Robertson McQuilkin einen Brief Anfang der 90er Jahre. Er war zu der Zeit Präsident von Columbia Bible College und Columbia Theological Seminary in Columbia, South Carolina. Eine der größten und bedeutendsten evangelikalen Schulen von Nordamerika. Und er sagte, ich lege mein Präsidentenamt nieder, denn meine Frau braucht mich. Sie hat Alzheimer Und sie hatte Radiosendungen und so weiter gemacht. Sie war eine Frau, die an seiner Seite gedient hatte, als sie Missionare waren im Ausland und dann auch in der amerikanischen Heimat. Und jetzt kommt sie durch Verwirrung durcheinander. Alzheimer setzt ein bei ihr. Und er hat eine Zeit lang jemand bestellt, der auf sie aufpasst, aber jedes Mal, wo er weg war von ihr, sie stand auf und ging ihn suchen. Sie war nur sicher in seiner Gegenwart. Und so hat er gesagt, ich sehe, ich muss meinen Dienst niederlegen. Ich weinte. Es war ein kurzer Brief. Ich sitze da in meinem Büro, lese diesen Brief und ich denke, endlich kapiert es ein Mann. Er kapiert, was es bedeutet, die Treue in der Liebe zu beweisen. Sie diente ihm 35 Jahre und dann sagte er, jetzt bin ich dran, ihr zu dienen. Ein paar Jahre später war ich auf einer Tagung von Missionsprofessoren. Er war da. Er ist ein Mann klein von Gestalt, in meinen Augen aber 15 Meter hoch. Ein Mann, der es kapiert hatte, die Treue an den Tag zu legen, bei seiner Frau, die ihn total benötigte in der Situation. Ein Mann mit, man kann sagen, Berufsprofil, weltweit bekannt. Und ich kaufte mir etliche Exemplare dieses Buches und bei der vorehelichen Seelsorge, es ist eine Pflichtlektüre, man kann es in einer Stunde lesen. Aber es braucht ein ganzes Leben lang, um das zu Herzen zu nehmen. Es ist nicht schwer zu lesen. Das Schwere dran ist die Verarbeitung, die Verinnerlichung, die Ausführung davon. Und wenn es schwer ist, viele wollen davonlaufen, innerlich. Diese Liebe ist gebend, reinigend, versorgend, pflegend, unverdient, treu. Sie ist auch in Epheser 3 überwältigend. Epheser 3 sagt, diese Liebe ist überwältigend. Schauen wir Epheser 3, 16 bis 19 an. Ab Vers 14 eigentlich. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit, mit dem Ziel, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus war so ergriffen von der Größe der Liebe Gottes, dass er sagt, es übersteigt alle Vorstellungskräfte und alle Fantasierungskräfte, die der Mensch hat. So groß ist diese Liebe. Und deswegen konnte er sagen, als letztes, als achtes, die Liebe Christi treibt uns. 2. Korinther 5, Vers 14. Wir werden getrieben. Der treibende Motor unseres christlichen Lebens ist die Tatsache, dass er uns liebt. In meinem ersten Unterrichtsjahr in den Staaten habe ich 43 Studenten gehabt in einer Klasse. Es hieß Theologie der Mission. Und meine Theologie der Mission, wer mich kennt, wer auch den Artikel auf der Webseite runtergeladen hat, weiß, dass ich Liebe für Gott, Liebe für Menschen als den Hauptbefehl sehe von der Schrift und weiß, dass ich sehr geprägt bin. Das war mein erstes Jahr im Unterrichten. Und wir kamen an dieser Stelle zu sehen, unsere Liebe für Gott ist eine Erwiderung, ist eine Antwort auf seine Liebe für uns. Wir produzieren in uns, wir pumpen es nicht hoch, sondern wir geben bloß Antwort auf die uns gegebene Liebe. Und so stellt die folgende Frage bei 43 Studenten. Was sind Merkmale der Liebe Gottes? Wir haben eben jetzt hier 8 gesehen. Was sind Merkmale der Liebe Gottes? Kam eine Meldung, noch eine, noch eine, noch eine. Und dann war still, Stille. Und ich wartete ganz bewusst auch die peinliche Stille. Und dann sagte ich, gibt es keine weiteren Beiträge? Und diese peinliche Stille. Und ich sagte, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Problem. Denn wenn euer Bild von der Liebe Gottes nicht einmal Briefmarken groß ist, wie wollt ihr getrieben werden von solch einer Art der Liebe? Paulus war ergriffen. Habt ihr gemerkt, alle diese Bibelstellen, die wir gesehen haben, über die Größe der Liebe, kamen von der Feder des Paulus. Wenn ich mein Bild noch einmal hier ansetzen kann, wie Paulus über sich gedacht hat. Paulus vergewaltigte die Braut Jesu. Kam dafür, nach meinem Bild, ins Gefängnis. Der Bräutigam besuchte ihn im Gefängnis und der Vergewaltiger wurde zum besten Freund von dem Bräutigam. Wird entlassen vom Gefängnis und der Bräutigam bestellt ihn zum Dienst in seiner Wohnung, wo seine Braut lebt. Ich denke, Paulus wurde so total überwältigt, immer wieder zu wissen, ich diene in der Gemeinde, die ich geschändet habe. Wie kann das bloß überhaupt möglich sein, dass er das erlaubt, dass er das befürwortet, dass er mich dazu berufen hat? Wie kann das bloß möglich sein? Und ich denke, jeden Tag lief Paulus herum in seinem inneren Selbstbild. Was ich verdient habe, war der Tod. Durch das, was ich getan habe, verdiente ich für die Ewigkeit in den Himmel geworfen zu sein, in den Höhle geworfen zu sein. Und was ich bekomme als Gnadengeschenk, ist den Himmel. Und dann diesen Dienst, der mir anvertraut wurde, jeden Tag umgehauen von der Größe der Liebe Gottes für ihn in Christus. Wie kann das sein? Und doch, heute darf ich noch einmal in der Liebe leben, aus der Liebe leben, die Liebe weitergeben. Heute darf ich diese Liebe zeigen. Ein Ehemann, der das begreift in der Ehe, ein christlicher Ehemann, der das wirklich begreift und sagt, solch eine überwältigende Liebe Christi für die Gemeinde darf ich empfangen und auch meiner Braut um Jesu Willen weitergeben. Dann streitet er nicht darüber, ob er aufstehen muss um Mitternacht, um ihr was von der Küche zu holen. Wenn sie was da vergessen hat, darf er ihr dienen, statt zu sagen, mit motzender Stimme, holst du selber. Sondern, darf ich dir dienen, Schatz? Denn der Herr Jesus dient uns jeden Tag, Tag und Nacht. Und versorgt uns und pflegt uns und ernährt uns. Und darum dürfen wir auch in unseren Ehen diese überwältigende, überwältigende Liebe zeigen. Ein Buch gibt es auf Englisch, Love and Respect von Eggerich. Und zur gleichen Zeit wurden 2 Bücher geschrieben, die draußen im Foyer sind. Männer sind Frauensache und Frauen sind Männersache. Und ich lernte, Männer sind Frauensache, nach der Beendung von einem vorehelichen Gespräch an einem Samstagmorgen. Von 9 bis 11 sprachen wir und um 11 fragte sie, ob ich das Buch gelesen hätte. Männer sind Frauensache. Und ich sagte, nee, Sie sagte, es ist ein Exemplar in der christlichen Buchhandlung. Ich fuhr hin, bis um 12 hatte ich es gekauft, bis um 16 Uhr hatte ich es gelesen. Verschlungen. Noch nie fühlte ich mich von einer Frau so verstanden, als nach dem Lesen dieses Buches. Sie hat es begriffen. Sie hat 1000 Männer gefragt. Unter anderem, als sie fragte und Dinge hörte, kam sie zu ihrem eigenen Ehemann und sagte, weißt du, was der gesagt hat? Und da sagte ihr Ehemann, ja, wissen nicht alle Frauen das? Und sie sagte, ich wusste das nicht. Das andere Buch, Frauen sind Männersache, sollte jedermann kaufen. Ich denke, ich verdiene kein Pfennig an dem, was ich sage, aber mein Vorschlag wäre, beide Bücher zu kaufen für die Ehe und zunächst einmal Frauen sind Männersache durchzunehmen, sodass der Mann seine Frau versteht und beide lesen und beide Kapitel für Kapitel durchsprechen, sodass die Frau ihrem Mann erklären kann, wie sie das und das und das empfindet, dass er besser seine Frau zu verstehen lernt. Und dann, dass das zweite Buch gelesen wird und genau das Gleiche getan wird, bei jedem Abschnitt, bei jeder Darstellung in dem Buch, dass der Mann ihr erzählen kann, ja auch so, wie es hier steht, empfinde ich das. Und wie es vor 2 Wochen am Dienstag war, das, was dort geschah, das ist hier beschrieben, in diesen Zeilen. Das empfand ich so, wie sie es hier beschreibt. Dass man sich richtig verstehen lernt. Frauen brauchen bedingungslose Liebe. Epheser 5, Vers 33, am Ende von diesem Epheser 5 Abschnitt, doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Frauen brauchen bedingungslose Liebe. Eggerich und Feldhahn haben deutlich das gesagt. Das ist ein Empfinden. Große Studien haben ergeben, Frauen brauchen diese fürsorgliche, annehmende Liebe zu spüren von dem Mann. Ohne Vergleiche zu machen, einfach das anzunehmen. Einfach zu äußern. Ganz kurz hier etwas gesagt nebenher. Ich habe 8 Minuten? Geht's? Beginnt um 10.05 Uhr, okay. Manche Männer haben das gelernt und sie tun es ganz gut. Und ich höre von Frauen, wo der Mann sagt, du bist die hübscheste Frau der Welt. Da sagt sie, bin dick. Und er sagt es noch einmal, du bist die hübscheste Frau der Welt. Und sie sagt es noch einmal, bin dick. Das tut weh. Denn er gab ihr ein Kompliment, ein Goldstück auf einer Tafel und sie schmeißt das Ganze auf den Boden, indem sie sagt, ich bin dick. Und was sie dabei eigentlich äußert, ich bin nicht würdig, so ein Kompliment zu bekommen. Ich kann so eine Liebe nicht erwerben, durch meine Form, durch mein Aussehen, in meinen Augen. Das ist bedingte Liebe. Und ich denke, hier gilt es, das zu verarbeiten. Keiner von uns ist vollkommen. Alle von uns brauchen diese Liebe. Aber besonders unsere Frauen brauchen von uns Männern zu hören, zu spüren, zu sehen, wie sehr wir sie schätzen, wie sehr wir sie achten. Circa 1971 oder 72 merkte ich mit Erschrecken, der Ofen ist aus in mir. Für Nancy. Ich merkte das mit Entsetzen und Erschrecken, weil ich wusste, in welcher Gefahr ich stand und wie schlimm das war. Und ich warf mich auf die Knie und sagte, Herr, ich empfinde nicht das für Nancy, was ich einst empfand. Bitte vergib mir. Und bitte, Herr, erneuere du diese Leidenschaft für Nancy noch einmal. Oh Mann, hat er das getan. Oh, wow. Das ist ein Gebet, auf das er gerne eingeht. Wisst ihr, in Sprüche 5, Vers 19, schreibt das auf, in Sprüche 5, Vers 19, habe ich zwei Gebetsanliegen für mein Leben gefunden und ich gebe sie euch Männern weiter. Sprüche 5, Vers 19. Der Vater gibt Anweisung an seinen Sohn, wie er mit seiner Frau umgeht. Und unter anderem sagte er in Vers 19, deine Frau ist die liebliche Hindin, die anmutige Gemse. Ihr Busen soll dich allezeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Das Wort entzückt ist in Sprüche 20, Vers 1 und Jesaja 28, Vers 7 als betrunken übersetzt. Das ist das gleiche Urtextwort. Total verknallt. Herr, zünde du in meinem Herzen das Verknalltsein an für Nancy. Das ist ein Gebetsanliegen, ich spreche das immer wieder. Zünde nur neu diese Leidenschaft für meine Frau an. Und das zweite Gebetsanliegen ist auch in dem Vers, ihr Busen soll dich allezeit sättigen, das heißt zufriedenstellen. Ihre Geschlechtlichkeit ist die Geschlechtlichkeit auf diesem Planeten, die mir interessant ist und die mich sättigt. Eine Entscheidung, die ich täglich treffe und ein Gebet, das ich immer wieder spreche, hilf mir, dass ihre Schönheit mich befriedigt, immer wieder neu. Und dass ich stets berauscht bin, entzückt bin, verknallt bin in ihre Liebe. Ich bin 64, 42,5 Jahre verheiratet und ich kann bestätigen, über die Jahre, der Herr hört und er hört diese Gebete immer und immer und immer und immer wieder neu. Und wenn ich das erlebe mit Nancy, was wir erleben, kann ich sagen, als wir vor 42 Jahren heirateten, hätte ich nie gedacht, dass mit 64 wir so viel Leidenschaft in unserer Beziehung genießen. Nun. Ich war in der Seelsorge, ich heiße ihn Bill, sie war Susan. Sie hat ihn furchtbar verletzt. Darüber spreche ich später. Aber ich war in der Seelsorge mit Bill einmal 2 Stunden, einmal 3 Stunden. Ich fuhr etliche Stunden irgendwo hin, um ihm zu begegnen für die Seelsorge. Und das Seelsorgegespräch lief nicht gut. Nach etwa 2 Stunden. Habe ich gedacht, jetzt hole ich dann diese endgültige Frage aus meinem Repertoire. Da habe ich gesagt, Bill, bist du bereit, Gott zu bitten, dein Herz mit Liebe für Susan zu füllen? Und ganz spontan, ohne eine halbe Sekunde zu zögern, sagt er, nein. Nein. Bekennender Christ, eigentlich in der Gemeinde von John Piper, geistlich groß geworden. Er kennt die Bibel durch und durch. Er ist ein Genie, wahrscheinlich ein Intelligenzquotient von über 160. Fluglotse. Fantastisches Einkommen. Aber nicht bereit, den Herrn zu bitten, sein Leben zu füllen mit Liebe für seine Frau. Nein. Die Scheidung ging durch vor einigen Monaten und jetzt vor 2 Wochen wurde Susan an Krebs operiert, ohne Mann. Und natürlich alle leiden. Nein, es ist eine große Aufgabe. Es hat geheißen gestern Abend, es ist nicht eine Konferenz über Gemeindegründung. Ich möchte das ganz leicht korrigieren und Folgendes sagen. Die Liebe der Frau geäußert in der Familie. Ich sehe, manche Pastoren zeigen ihren Frauen wunderbar Liebe, drehen sich aber um und betrachten die Gemeinde, die sie leiten, nicht als die Braut Jesu. Und ich habe 2 Pastoren gesagt in meinem Dienst, ich bitte dich, liebe seine Braut, so wie du deine Braut liebst. Denn der eigenen Braut zeigt er Demut und Einfühlsamkeit und in der Gemeinde barsch und hart, unfreundlich. Und ich dachte, wenn er bloß konsequent wäre und es hüben machen würde wie drüben. Aber ich denke, was wir daheim lernen, in der Äußerung der Liebe an der Frau, dürfen wir, müssen wir auch in seiner Gemeinde mit seiner Braut ähnlich machen. Wenn man nicht fähig ist, das zu tun. Ich kenne zwei ausgezeichnete Studenten, die total versagt haben. Absolventen von unserer Schule. Ausgezeichnete Studenten, weil sie nicht wussten, wie der Braut Jesu Liebe zu zeigen ist, ist ihr Dienst zugrunde gegangen. Also es ist ein wichtiges Thema. Liebe die Braut, wie Christus seine liebt. Wir beten zusammen. Wir stehen auf. Vater im Himmel, danke für deine großartige Liebe für uns. Nie verdient. Immer wegen deines großen Erbarmens, deiner großen Barmherzigkeit uns bewiesen worden, täglich neu. Diese Liebe ist tatsächlich überwältigend. Danke für Robertson McQuilkin, der es wirklich kapiert hat und seiner Frau Muriel solch eine Liebe bewiesen hat und sein Versprechen gehalten hat, obwohl sie krank war. Und Vater, hilf uns Männern, in den Ehen und Familien, in die du uns gestellt hast, so zu lieben, als Abbild deiner Liebe für deine Gemeinde, so dass andere deine Liebe an uns sehen. Amen.